Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, heute ein Predigttext aus dem Römerbrief. Der Römerbrief von Apostel Paulus verfasst und die ersten 11 Kapitel pure Theologie, Dogmatik, Lehre über den Glauben. Also 11 Kapitel, wenn man die verstanden hat, dann glaube ich, muss man nicht mehr viel in Theologie fürchten. Und dann gibt es das 12. Kapitel. Und das ist praktisch. Da geht es um das Leben in der Gemeinde. Wenn alle Theologie geklärt ist sozusagen, wie leben wir denn jetzt miteinander? Und da hinein genau, denn Theologie ohne Praxis, das wäre ja gar nichts. Und da hinein diese Worte des Predigttextes: vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Warum ist das Paulus so wichtig? Weil Paulus damals, die Gemeinde in Rom, aber auch heute würde er ja sagen, sieht es noch genauso aus. Ihr als Christinnen und Christen, ihr lebt in einer Situation, in einer Welt, die aus dem Ruder gelaufen ist. Die nicht die ist, wie sie eigentlich gedacht ist, mit der Gott noch nicht fertig ist, im positiven Sinne, sondern die Gott noch vollenden muss. Noch ist es nicht so weit. Und wenn du in dieser Zeit lebst, dann musst du damit rechnen, dass du als einzelner Mensch oder eine Gemeinde, eine Gruppe, ein Land, dass du Verletzungen erlebst, dass du Kränkungen erlebst, dass du Unrecht erlebst, dass dir Gewalt angetan wird möglicherweise, dass dir Böses geschieht. Absichtlich und geplant oder auch unabsichtlich und unbedacht. Und Paulus sagt, und du musst darauf irgendwie reagieren. Du kannst nicht reagieren. Irgendwie automatisch reagierst du darauf. Das ist Menschsein. Und ich finde es gut, dass er das versucht, hier ins Bewusstsein zu erheben. Wie reagierst du darauf, wenn dir in deinem Beruf zum Beispiel jemand schadet? In deiner Beziehung du irgendwie dich verletzt fühlst? Wie reagierst du in Corona-Zeiten darauf, wenn jemand vor dir das letzte Klopapier noch weggekauft hat? Vielleicht seinen ganzen Einkaufswagen voll mit Klopapierrollen hast und du hast nichts mehr. Wie reagierst du, wenn deiner Familie etwas nicht gegeben wird, was ihr zusteht? Wenn jemand deine Grenzen ungefragt, emotional oder körperlich überschreitet? Und jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Punkt. Wie reagierst du darauf, wenn dir erst im Nachhinein deutlich wird, dass dir das so passiert ist, dass Menschen über deine Grenzen gegangen sind und du hast das vielleicht jahrelang gar nicht gemerkt, vielleicht weil du ein Kind warst und das gar nicht merken konntest. Wie reagierst du? Und Paulus sagt hier, nimmt das auf und sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Einmal ganz vereinfacht gesagt, glaube ich, können wir auf zwei Arten und Weisen reagieren. So, das ist das, was aus uns heraussprudelt. Und die einen reagieren eher in die Richtung, die anderen eher in die. Als erstes mal die passive Art oder Möglichkeit zu reagieren. Du wirst verletzt und was passiert? Du ziehst dich zurück. Du versuchst das hinzunehmen. Passiv. Deine Reaktion. Irgendwie versuchst du damit, fertig zu werden. Du gehst damit nicht nach außen, sondern versuchst das in dir auszubrüten, das Ganze. Wie kann das aussehen? Zum Beispiel, du versuchst zu vergessen, das, was geschehen ist. Es kann auch sein, dass du die Schuld dafür auf dich nimmst. In den meisten Situationen gibt es ja nicht so schwarz und weiß, gerade in Beziehungen. Da ist das ja nicht so, dass einer klar immer der Böse ist und einer immer der Gute oder andersrum. Oft ist es ja auch so, dass Anteile sind von verschiedenen Seiten. Und manchmal hast du auch einen gewissen Anteil daran. Dieses Hinnehmen und Runterschlucken könnte auch bedeuten zu sagen, ja, 100% bei mir. Dann ist der Konflikt weg. Dann brauchst du dich damit nicht mehr auseinandersetzen, denn die Sache ist ja geklärt, du bist der Schuldige. Dass dir das und das passiert ist, liegt ja an dir. Du bist so und darum war es klar. Oder wir als Volk, wir als Land sind so und darum klar. Es ist logisch, dass es uns passiert. Ist natürlich nur erstmal eine billige Lösung sozusagen, also oder keine nachhaltige Lösung. Aber tatsächlich kann das oft in unserer Seele eine Notfallreaktion sozusagen sein. Ich habe es ja auch verdient. Ich bin es ja auch nicht wert, gut behandelt zu werden. Oder wir entschuldigen die Täter. Hatte selbst schon eine schwere Kindheit und ist selbst übergriffig behandelt worden, dass derjenige, diejenige jetzt auch mich übergriffig behandelt, ist doch irgendwie klar, okay, das ist so und dann muss das wohl so sein. Punkt. Die Konsequenz dieser passiven Reaktion auf Verletzung ist, dass du dafür einen Preis bezahlst. Du hast einen Gewinn, es ist erstmal irgendwie, du bist zumindest irgendwie damit umgegangen. Aber du hast auch etwas, was du bezahlen musst. Und das ist nicht billig. Du verlierst deine Würde. Du verlierst deinen Wert. Und das ist das, was Gottes Herz bricht. Das geht nicht spurlos an Gott vorbei. Denn er hat dich mit Würde geschaffen und mit Wert. Und das ist ihm so wichtig. Dafür geht er selbst in den Tod. Dass du deine Würde hast. Mal nur so als kleines Beispiel, nehmen wir mal diese Wundergeschichte, diese Geschichte dieser Hochzeit. Jesus' erster großer Auftritt in der Öffentlichkeit. Da ist so ein junges Paar, die heiraten und ihr kennt die alle wahrscheinlich oder viele von euch kennen diese Geschichte in Johannes 2. Und große Feier, große Feier, große Feier, große Feier und dann ist kein Wein mehr da. Das würde dieses junge Ehepaar ihrer Würde komplett berauben. Die wären unten durch im Dorf. Große Feier gemacht und dann nicht genug Wein gehabt am Ende, ja. Die wären durch. Und Jesus macht dieses Wunder aus einem Grund, glaube ich, um ihnen die Würde zu behalten. Und wenn du diese Geschichte liest, ist es so fein, dass es so gar nicht den meisten Leuten bewusst wird, dass da eigentlich zu wenig Wein war. Und die gehen raus und feiern dieses Ehepaar nach dieser Hochzeit, die so großzügig waren. Und sie sind begeistert. Und Jesus gibt ihnen im Geheimen ihre Würde. Also Gott hat schon was übrig für Würde. Und nicht nur, dass er was übrig hätte, sondern dafür sind wir da als Menschen. Wenn das verletzt ist, tut es ihm weh und dir wird es auch wehtun. Okay, also Rückzug, passives Hinnehmen, irgendwie nicht so ein idealer Weg. Zweite Möglichkeit, aktiv, Vergeltung, es selbst in die Hand nehmen und Rache ausüben, damit ich ja nicht als schwach und beschämt dastehe. Darum greife ich zur Rache, zur Aktion, zur Vergeltung. Ich hole zu einem Schlag aus und ganz ehrlich, Rache, das fühlt sich erstmal super an. So, rein gefühlsmäßig. Du bist verletzt worden und jetzt kannst du etwas Größeres, das muss immer auch was Größeres sein, also ist ja nicht so eine kleine Rache, die irgendwie schön wäre, sondern das muss mehr sein, irgendwie von meinem Gefühl her, als derjenige, der mir das getan hat. Ich weiß noch, 2001, 11. September, New York, da habe ich irgendwie mal im Radio so eine Sendung gehört von so einem Psychologen und er sagte so, und er hofft ja, dass Amerika jetzt nicht denkt, sie müssen ihre Stärke dadurch zeigen, dass sie einen Krieg anfangen. Und ich glaube, das ist so damit gemeint. Man will nicht als der Schwache oder die Schwache dastehen und deswegen draufhauen und Stärke zeigen. Es ist ja auch die Angst, dass es einem wieder passiert. Und dann zeigt man lieber Rache. Wir alle wissen, dass das eine Spirale nach sich zieht, dass Kriege sich so entwickeln und dass Frieden auf dem Weg nicht zu finden ist. Niemand wird so zur Ruhe kommen. auch wenn es sich im ersten Moment erstmal so anfühlt. Es ist aber eine Sackgasse. Eine subtile Form der Rache kann zum Beispiel auch das Nachtragen sein. Das kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Also wir nehmen jetzt mal so ein Beispiel. Uli, unser Musiker hier, und Stefan, unser Moderator, die habe ich jetzt einfach mal gefragt. Wir stellen uns mal vor, Uli hat Stefan ziemlich doll verletzt. Und Stefan hat jetzt so eine Last, die auf ihm liegt, das ist dieser Stuhl hier, und er trägt es ihm nach. Also er ist richtig mal nachtragend und er rächt sich für dieses Unrecht. Ihr müsst ein bisschen in der Kamera bleiben, glaube ich, also, aber das nur so nebenbei. Okay, Uli, wie fühlt sich das für dich an? Ja, Stefan, wie fühlt sich das für dich an? Ja, okay, also Uli im Grunde genommen, ja, fühlt sich zwar nicht so gut an, aber wenn er nicht mehr darauf achtet, dann wird ihn das nicht mehr belasten. Der Belastete hier ist Stefan. Obwohl er eigentlich der Racheausübende ist, der Nachtragende ist, der Aktive, er hat die Last. Und Uli wird es irgendwann überhaupt nicht mehr jucken. Und auch das, so eine subtile Art von Rache, zeigt, wie irre das im Grunde genommen ist, wie groß die Sackgasse eigentlich ist, in die wir da reinlaufen. Insofern verstehe ich, wenn Paulus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Überwindet stattdessen das Böse mit Gutem. Paulus versucht deutlich zu machen, Leute, es ist nicht einfach, aber zwischen diesen beiden Reaktionen gibt es einen dritten Weg. Es ist nicht einfach zu finden und schon gar nicht einfach zu leben. Aber das ist der Weg, der in die Freiheit führt. Wie soll das denn gehen? Jesus scheint das ja auch wichtig zu sein. Also er selber am Kreuz, sind ja seine Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus scheint da diesen dritten Weg schon zu gehen. Ich glaube, das ist zum Beispiel, also ich glaube, da werde ich jetzt gleich nochmal drauf gucken, dass es unterschiedliche Situationen gibt. Und je länger eine Verletzung und je tiefer und je gewollter, also je teuflischer sozusagen oder geplanter eine Verletzung dir zugefügt worden ist, umso länger braucht dieser Prozess des Heilwerdens. Das nur mal so einfach mal kurz gesagt. Und da werde ich noch gleich ein bisschen drauf eingehen. Wie kann dieser dritte Weg aussehen? Ich denke zum Beispiel an unseren guten Freund Josef, den von 12, der mit 11 Geschwistern aufgewachsen ist, Jakob sein Vater. Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte, die Jugendfreizeit hat das letztes Jahr als Thema gehabt. Josef, der Lieblingssohn seines Vaters, charakterlich genommen wirklich ein Arschloch, muss man mal so sagen, ganz deutlich sagen. Und er kostet das so richtig aus, dass sein Vater ihn liebt. Und die Brüder sind sowas von genervt, dass sie ihn in den Brunnen schmeißen und am Ende an die Ägypter als Sklaven verkaufen. Nach vielen, vielen Jahren der offenen Wunde, die Josef irgendwie mit sich rumgetragen hat, wo er auch einen gewissen Anteil garantiert auch drin gehabt hat, kommt dieser Showdown in dieser Geschichte. 1. Mose 44. Die Brüder kommen, sie sind hungrig, sie haben eine Hungersnot, aber Josef ist jetzt Vizekönig in Ägypten und er hat Korn, er hat Getreide und sie kommen, um das zu holen. Und dann gibt es diese Geschichte der Versöhnung. Das ist alles andere als glatt, wie das funktioniert. Josef neigt einerseits vielleicht dazu, das einfach zu vergessen und zu sagen, ach Leute, ich war ein Teenie damals und ich habe das nicht so toll gemacht und schwamm drüber, kommt, lasst uns jetzt feiern. Aber er merkt, nee, so kann er das nicht tun. Er neigt vielleicht auch dazu, zu sagen, jetzt sind sie hier, ich werde sie zerquetschen. Ich werde die Soldaten holen, sie auspeitschen lassen und dann umbringen lassen. Ich kann ihnen alles vorwerfen, was sie wollen, meine Rache. Niemand hindert mich, wirklich niemand, meine Rache komplett auszuleben. Der Weg und Josef ringt und er ringt damit zu vergeben. Und er sagt, ihr habt mir Böses getan. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Josef sagt nicht, ach, ich weiß gar nicht mehr, was ihr damals gemacht habt. Habe ich schon vergessen, ist schon so lange her. Er sagt, ihr habt mir damals Böses getan. Er benennt die Dinge, die nicht in Ordnung waren. Er benennt das, was geschmerzt hat. Das sagt er. Und dann kann es Vergebung geben. Und dann gehen sie wieder aufeinander zu und es gibt einen dritten Weg, den Weg der Gnade, der Vergebung. Das haben die Brüder nicht verdient, aber Josef schenkt ihnen das. Und das ermöglicht einen neuen Weg. Im November 2015 in Paris gab es dieses Attentat. Ein terroristischer Anschlag und ein französischer Journalist, Antoine Lery, er hat dann wenige Tage später gepostet an die Attentäter. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt. Das Leben der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Das ist ganz groß, finde ich, was er hier tun konnte. Das ist wie ein Wunder, finde ich, dass er diese Fähigkeit hatte, so zu reagieren. Aber das ist der dritte Weg. Das atmet etwas von Gnade. Denn kein Attentäter verdient das. Es ist absolut nicht verdient. Er ist auch absolut nicht dazu verpflichtet. Er redet hier auch nichts klein, er benennt das Unrecht. Und er benennt seine Trauer, er benennt seine Wut, aber er sagt, meinen Hass bekommt ihr nicht. Er ist auf Gutes bedacht. Er schenkt ihnen den Verzicht auf Rache. Damit gibt es eine Chance für ihn selber, nicht sein Leben lang in diesem Hass eigentlich verbittert zu sein. Und auch die Täter haben eine Chance. Sie haben die Chance, umzukehren. Ich habe zum Schluss nochmal drei Punkte vorbereitet, die mir so wichtig geworden sind im Laufe der Zeit als Pastor, muss ich einfach mal so sagen. Und jemand, der die Bibel liest und der mit anderen Menschen zusammen ist, die auch die Bibel lesen, wo es Stellen in der Bibel gibt zu diesem Thema und die leider, glaube ich, auch manchmal ein bisschen missverstanden werden. Ich möchte euch das einmal zeigen. Drei Missverständnisse zum Thema Vergeben. In Sprüche 17, Vers 9, da heißt es, dass wir das Unrecht oder das, Moment, das muss ich einmal suchen hier, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Sprüche 17, Vers 9. Oder ihr wisst zum Beispiel dieses, wo Petrus mal fragt, wie oft müssen wir denn uns gegenseitig hier vergeben? Siebenmal? Und Jesus sagt, nee, siebenmal reicht nicht, siebenmal 70 Mal. Also unendlich oft. Zudecken, der Text geht ja weiter hier im Buch Sprüche. Wer aber eine Sache aufrührt, der gefährdet eine Freundschaft. Zudecken, das ist etwas, was so im normalen Alltag, würde ich sagen, hier, was damit gemeint ist. Das ist nicht, dass jemand in einer Kindheit jahrelang übergriffig behandelt worden ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier geht es um, ich sage mal eine Situation, wir haben hier unseren Sekretär Ralf Ziesemer, wir haben hier den Pastor Lutz Damerow und das ist schon mal vorgekommen zwischen Ralf und mir, dass wir nicht ganz gegenseitig so gehandelt haben, wie wir das voneinander erwartet hätten. Ich sage, Ralf, ich komme dann am Dienstag um 9 und dann besprechen wir die Sachen und dann kommt mir dies noch dazwischen, das noch dazwischen und dann wird das 11 Uhr und ich wundere mich, wo ist Ralf eigentlich? Der ist gar nicht mehr da. Und dann sagt Ralf mir, du Lutz, wir waren um 9 verabredet. du, und irgendwann bin ich jetzt in meine Pause gegangen, tut mir leid. Und fand ich nicht so gut, dass du nicht pünktlich warst. Wenn Ralf das hier jetzt nicht praktizieren würde, zudecken, dann wäre das schwierig zwischen uns. Ich entschuldige mich und er deckt es zu und Liebe und gutes Miteinander kann weitergehen. Das ist wichtig und das gehört dazu. Und das ist einfach gut, das zu tun in einer Beziehung. Das ist wichtig. Aber es ist nicht der Punkt, wo über Jahre lang so etwas geschehen ist. Hier ist ja eine Wunde. Und es braucht das Konkrete benannt werden. Es braucht es, dass gesagt wird, was hier falsch gelaufen ist. Es nützt auch nichts, zum Beispiel einfach nur zu sagen, ich vergebe meinem Vater, ich vergebe meiner Mutter oder ich vergebe einem Menschen XY. Sondern es ist gut, wenn da vieles passiert ist, das auch konkret zu benennen. Nicht einfach nur so zu, sondern das braucht einen Prozess. Das ist ein längerer Prozess, in dem wir stehen und das ist auch nötig. Das ist eigentlich auch der zweite Punkt. Wer Christ ist, der sollte schnell zur Vergebung bereit sein. Da gibt es auch Bibelstellen zu. Jesus sagt zum Beispiel, vergebt einander, damit euch vergeben wird. Er verbindet das so miteinander. Und das ist sicherlich auch genau eine geistliche Wahrheit. Aber wenn du etwas Jahrelanges an Wunde mit dir rumträgst, dann ist damit jetzt nicht gemeint, dass du das jetzt ganz schnell vergeben sollst, pauschal. Bei einem Seminar wird dir vielleicht deutlich, da ist etwas schiefgelaufen in deiner Kindheit und Jugend, du bist übergriffig behandelt worden und jetzt einfach mal schnell vergeben, denn sonst wird Gott dir ja auch nicht vergeben. Das sind so Logiken, die dann passieren und das ist fatal. Dann ist jemand sowieso schon gedemütigt worden über Jahre und hat dann noch Angst, ob Gott ihm auch vergibt, weil Gottes Vergebung ja daran geknüpft ist, dass ich auch jemand anderem vergeben kann. Ich finde, dieser Franzose in dieser Bruchteilart von einem Tag sozusagen, wie er das so sagt, er benennt es und er benennt auch seine Wut, er benennt auch seine Trauer, er benennt seinen Verlust. Das ist großartig und das ist gut und das braucht es. Und es braucht eine Phase der Wut, des Erkennens und der Trauer, die möglich ist. Das brauchen wir, sonst decken wir das zu und es ist keine nachhaltige Vergebung. Als letztes, Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Vergebung, das ist etwas zwischen dir und Gott im Grunde genommen. In dem Beispiel von Uli und Stefan, ob Uli sich umdreht und sagt, tut mir leid, oder nicht. Das ist für Stefan nicht so wichtig. In dem Moment, wo er sagt, ich vergebe dir, kann er den Stuhl ablegen und er ist ihn los. Ob Uli das merkt oder nicht, das spielt hier nicht die Rolle. Vergebung, das ist etwas, was du für deine innere Heilung brauchst, egal wie der Mensch reagiert. Vielleicht ist der Mensch schon tot. Vielleicht ist der Mensch völlig uneinsichtig. Und trotzdem brauchst du das zu vergeben. Versöhnung ist möglich, wenn es eine Schuldeinsicht gibt. Wenn es eine Umkehr gibt bei dem Täter, bei der Täterin. Dann ist auch wieder ein Miteinander möglich. Aber wenn das nicht dort ist, und du vergibst, dann musst du nicht auf gut Wetter machen mit dem Täter, der Täterin, die dich tief verletzt hat. Dann brauchst du dort keinen Kontakt zu haben. Viele denken, das müssen sie dann und das muss sich dann irgendwie auch so versöhnt anfühlen. Aber das muss es nicht. Das ist erstmal nur du und Gott und diese Last loswerden. Sonst hätte ja der Täter dich auch noch darüber in der Hand, ob er dir vergibt, oder beziehungsweise ob er diese Vergebung annimmt. Und das wäre fatal, das wäre eine komplette, ja, dass du nochmal in der Hand bist. Ich glaube, so eins der dunkelsten Kapitel in unserer Kirche, das sind die Situationen, wo anbefohlene Menschen missbräuchlich behandelt worden sind. Und wo das dann irgendwann aufgekommen ist, hat man das anfangs ja versucht, erstmal intern zu klären. Ah, das war nicht richtig und das darfst du nicht. Und dann gab es leider dann auch noch solche Situationen, das ist wirklich, glaube ich, ja, gehört zu den dunkelsten Irrtümern unserer Kirche. Dann hat man die beiden gegenübergestellt, den Täter, das Opfer, und gesagt, so wie auf dem Schulhof, ne, so jetzt habt ihr habt euch hier gestritten sozusagen, und jetzt reicht euch mal die Hand und vergebt einander. Und dann musste das Opfer, was schon jahrelang erniedrigt worden ist, musste, und Vergebung geht nur freiwillig. Vergebung geht nur, wenn Gott dort und du etwas in Richtung Gnade tun möchtest. Nie gezwungen. Und so musste dann das Opfer dem Täter vergeben. Musste. Doppelte Demütigung. Leider total falsch verstanden. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Das Opfer darf erstmal seine Wut, seine Trauer, seine Zeit haben. Und wenn wir Menschen so begleiten, die sowas erlebt haben, brauchen wir nicht, und das habe ich auch irgendwie so ein Gefühl als Pastor, oh, da muss ich Ihnen gleich sagen, ja, ihr müsst aber auch vergeben. Ja, klar, irgendwann wäre das toll, wenn du das kannst. Das wäre schon super. Es würde dich erleichtern. Aber ich bin nicht der, der das sagen muss. Ich bin nicht der, der diese Last nochmal wieder auflegen muss, sondern das ist etwas, was aus dem Menschen vom Heiligen Geist gewirkt kommt. Und dann gibt es vielleicht irgendwann die Möglichkeit zu vergeben, aber nimm dir da deine Zeit, die es braucht. Alles hat seine Zeit. Amen.